einzuladen, da mitzumachen. Genau, die Predigt, die ich heute ausgesucht habe, ist ein bisschen explosiver, weil die was mit der aktuellen Situation zu tun hat und wird auch sicherlich vielleicht nicht uns allen so gefallen, wie sie mir selber nicht gefällt. Es ist jetzt nicht unbedingt eine easy Predigt in dem Sinne, aber das, was gerade passiert, und ich finde, in der letzten Woche ist das sehr, sehr stark auch innerhalb der Christenheit gekommen, ist ein Riss, der deutlich sichtbarer wird und der deutlicher hervorgeht. Und ich denke, auch in den nächsten Monaten wird es auch nicht besser werden. Uns steht ja, sobald das Infektionsmittel da zur Verfügung steht, Impfmittel zur Verfügung steht, stehen ja da riesige Debatten uns auch, die uns da davor. Und werden viele Fragen noch gestellt werden und Gemeinden, Kirchen, Beziehungen werden noch einmal erschüttert werden. Na, da werden Dinge noch mal sehr konkret werden. Und gleichzeitig, in letzter Woche liefen extreme Geschichten in unserem Land vor. Also Dinge wurden verglichen mit Nationalsozialismus. Es gab aus meiner Sicht eine Polizeigewalt, die auch nicht notwendig war in Berlin. Also es knallt und man merkt, dass es wirklich eine extreme Situation ist, ja, in der wir uns so befinden. Und christliche Bundestagsabgeordnete wurden terrorisiert mit Tausenden von E-Mails. Man kann sagen, das ist ihr Job, E-Mails zu bekommen, richtig. Aber gerade wenn wir Christen unsere Brüder und Schwestern ermutigen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, dann ist es ja wichtig, dass man das in Liebe und mit Weisheit tut und nicht mit Beschimpfungen und bösen Haltungen. Und das ist wirklich eine angespannte Situation. Heute ist Rahel leider nicht da und ich war so ein bisschen froh am Donnerstag. Wir hatten Kleingruppenleitertreffen und da meinte Rahel, ja, bei uns ist das in der Gemeinde ja nicht so. Man spürt, wir haben da Einheit. So, das ist nicht so, sie kriegt von ein paar anderen Gemeinden, also nicht konkret, aber ich sage, was ich so mitkriege, es gibt viel, viel mehr Spannung und ich bin auch Gott sehr dankbar und euch sehr dankbar, dass wir uns da einigermaßen gut benehmen. Dass wir uns da zurücknehmen, dass wir uns gegenseitig uns unterordnen und dem anderen die Meinung auch zugestehen. Das ist voll gut und wertvoll und wir sollten das beibehalten. Ja? Genau. Und ja, und unsere Gesellschaft ist wirklich in einer Krise. Ja, und eine Krise legt Dinge offen, die da so schon länger da waren und verborgen sind. Waren und Dinge kommen raus. Und das ist für eine Gesellschaft, die in die letzten 20 Jahre, man nennt das in die Postmoderne, reingerannt ist, also wo jeder seine Meinung haben darf, wo jeder Glaube passt, wo jeder sich auswählen kann, wie er glaubt, wo jeder erwartet, dass man ihn nicht verurteilt, wo es keine absolute Wahrheit geben darf, ist diese Situation sehr, sehr herausfordernd, in der wir drinnen stecken. Ne, unsere Gesellschaft, die westliche Gesellschaft, ist, ja, wir sind satt und gleichzeitig sehr moralisierend, was gut und richtig ist. Ne, und wir erleben gerade, dass diese Banden gesprengt werden. Wir erleben eine überforderte Medienwelt. Ne, wir erleben eine überforderte Politik. Wir erleben eine überforderte Familien. Wobei, was schön ist, in mehrere Studien, die jetzt kommen und Zahlen, die jetzt kommen, Corona hat dafür gesorgt, dass es weniger Scheidungen gibt, zum Beispiel in Deutschland. Ne, weil man sich zusammen hockt, ne? Oder ich weiß nicht, man hat keine Zeit, irgendwo draußen Dinge zu machen, die Ehe gefährden. Ne? Es gibt viele Dinge, wo Familie zusammengerückt ist. Im Bereich der Familie sind da auch gute Dinge passiert. Es passieren aber auch viele schlechte Dinge dort. Die Bildung ist auch überfordert, ne? Gerade jetzt merkt man, die Lehrer sind ja so oft für sich so alleine. Die leben, also können ihre Klasse gestalten, wie sie möchten. Aber jetzt werden die plötzlich evaluiert, ob sie Medienkompetenz haben, ob sie mit Teams umgehen können. Plötzlich stehen sie auch am Pranger. Ne, das kennen die auch so eigentlich in der Form so intensiv nicht. Klar, Eltern schimpfen, das kam ja schon in den letzten Jahren doller vor. Aber egal, in welchen Lebensbereich wir gucken, ne, die Künstler haben kaum Zeit, sich selbst zu verwirklichen. Die können keine Musik machen. Also es gibt Menschen, die sind süchtig nach der Bühne. Ne? Und all das bringt ja eine extreme Situation hervor, in den Emotionen, in den Gedanken, in den Beziehungen und überall. Ne? Und das ist normal in einer Krise. Nur, dass sehr oft einzelne Gruppen oder einzelne Personen solche Krisen erleben und dann alles offengelegt wird und bis in die Substanz, in die Persönlichkeit die Dinge erschüttert werden, wenn sich Krankheiten kommen, wenn Krebs kommt, wenn irgendwelche Dinge passieren, dann wird alles erschüttert. Dann werden alle Fragen gestellt, warum das hier alles, warum machen wir das? Aber was wir jetzt mitmachen, ist eine, und das ist interessanterweise vor allem in der westlichen Welt, eine Erschütterung, die in die Substanz geht. Wenn ihr euch mal googelt, Südkorea, Corona, ist Ruhe. Ne? Da gibt es ein paar hundert Ansteckungen, die Christen, es ist Ruhe, es ist wirklich Ruhe, das funktioniert. Die haben da ein bisschen andere Einstellungen, was Datenschutz angeht und so. Und das sind auch, es ist ein sehr christliches Land. Also sind sehr, sehr, die größten Kirchen der Welt sind dort. Ne? Oder in China, da, gut, das Staatssystem will ich nicht haben, aber Südkorea ist ein demokratisches Land, ne? Und da ist Ruhe. Aus Afrika hören wir keine verrückten Sachen, ne? Aber es ist ein westliches, in der westlichen Welt, also in der Welt, wo Demokratie, wo diese westlichen Gedanken geht, geht es richtig ab. Das ist ja auch die Gesellschaft, die sich so sehr auf diesen postmodernen Gedanken eingelassen hat. Und wir Christen sind da mittendrin. Ne? Und gerade in einer solchen Zeit braucht man einen Maßstab, was außerhalb von uns ist. Ne? Das ist für uns Christen ja eigentlich klar, ne? Dass wir einen Maßstab haben, welcher außerhalb von uns ist. Ne? Wo nicht ich entscheide, was gut und richtig ist. Wo nicht ich sage, wie man leben soll. Wo ich nicht sage, was man tun soll oder nicht tun soll. Ne, wir brauchen so einen Maßstab, der uns Sicherheit gibt, der uns durchführt, der uns leitet. Und das Volk Israels war auch in eine nationale Katastrophe reingerannt, als die Könige aus Babylonien kamen und das Land zerstörten. Und die weggeführt haben nach Babylon. Ne? Und da ging es richtig rund, ne? Ihre Identität war kaputt. Der Tempel wurde geschliffen, also der wurde dem Erdboden gleich gemacht, die Mauern wurden geschliffen. Alles, was Israel ausmachte, ging kaputt. Ne? Und die Jahre vorher Propheten liefen rum und sagten, es wird alles super. Es gab nur einen Propheten, der sagte, hey Leute, es wird nicht gut, das war Jeremia. Ne? Und das war der Einzige, der sagte, und der wurde dafür in ein Loch geschmissen, der wurde dafür geschlagen, was auch immer wurde mit dem gemacht, der war nicht so the boy of the day oder so, ne? Oder er war nicht so der Bühnenmensch, sondern er war eher der geholt worden ist, wenn wirklich schwierig wurde und dann hat er irgendwas gesagt und hat dafür Schläge noch gekriegt. Also die Situation war ziemlich, ich finde ein paar Dinge vielleicht sogar ähnlich, ne? Wer letzte Woche da war beim Spontangottesdienst, habe ich ja ein paar Gedanken mitgeteilt über die Situation mit prophetischen Bewegungen und so, dass keiner die Corona-Krise vorhergesagt hat, viele haben Trump prophezeit. Also wir haben viele Dinge, die total auf dem Kopf sind, die über Jahre so uns Stabilität gegeben haben, ne, auch für anderen charismatischen Christen. Und wir sind in so einer Krise und wir fragen uns, was ist jetzt gut und was ist richtig? Ne? Was ist gut und was ist richtig? Wie sollen wir leben? Was sollen wir machen? Und das Volk war auch zerstreut, das war in alle Richtungen die klügsten Köpfe, also die Babylonier hatten den Brauch, die haben natürlich nicht also da sind nicht Millionen von Juden damals oder Israeliten damals nach Babylon gegangen, sondern sie haben sich die klügsten rausgesucht. Es könnten ein paar tausend, vielleicht 4, 5, 6, vielleicht 10.000 Menschen gewesen sein, die sie mitgenommen haben, die Elite, die Priester, die klugen Leute, die adligen Familien. Und die wurden alle nach Babylon genommen, weil dann konnte man das leichter in Israel, in Judäa, in Palästina kontrollieren. Und in Jeremia 29, da gibt es ja einen Vers, den wir alle lieben, ja, der voll gut ist, denn ich kenne die Gedanken, die denn ich kenne die Gedanken, die ich für euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Heils und nicht des Unheils. Denn ich will euch eine Zukunft, eine Hoffnung geben. Ne? Oder denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Ich habe Gedanken der Hoffnung und der Zukunft für euch. Und das ist ein Vers, der wird, ist auf tausenden Plakaten, ist überall da und ist einer meiner Lieblingsverse. Er hat, glaube ich, 5 verschiedene Lebenssituationen, mir 5 verschiedene Dinge gesagt in meinem Leben. Und ich möchte mit euch aber auch die Dinge lesen, die davor stehen, ab Jeremia 29,4. Genau. Der Herr, der Allmächtige, der Gott Israels, schickt allen Verbannten, die von Jerusalem weg nach Babel in die Gefangenschaft hat führen lassen, folgende Botschaft. Also Jeremia 29,4. Ich fange sofort an, ich schlag mal die Bibel auf oder die Handys. Genau, also Gott schickt eine Botschaft an die Verbannten, nach folgende Botschaft. Baut Häuser und richtet euch dort zum Wohnen ein. Legt Äcker und Gärten an und freut euch an den Früchten, die ihr erntet. Heiratet und zeugt Söhne und Töchter. Sucht für eure Söhne und Frauen und verheiratet eure Töchter, damit die Söhne und Töchter zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels. Das ist crazy. Setzt euch ein. Du bist Gefangener, du bist gegen deinen Willen da. Und dann sagt Gott, setz dich ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin er euch als Verbannte geschickt hat. Betet für das Wohlergehen der Stadt. Denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden habt, habt auch ihr Frieden. Der Herr, der Allmächtige, der Gott Israels spricht, lasst euch von den Propheten, die mit euch nach Babel geführt worden sind, und von den Wahrsagern nicht täuschen. Schenkt euren Träumen, euren eigenen Träumen, die ihr euch erträumt, keinen Glauben. Sie geben vor, in meinem Auftrag zu sprechen, aber ihre Weissagungen sind Lüge. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Ja, so spricht der Herr. Wenn 70 Jahre für Babel vorüber sind, dann werde ich euch heimsuchen, mein Heilswort an euch erfüllen und euch an diesen Ort zurückführen. Denn ich kenne die Gedanken, die ich für euch denke. Gedanken des Heils und nicht des Unheils. Denn ich will euch eine Zuflucht und eine Hoffnung geben. Genau, hier ist Gott, der aus Jerusalem einen Text rüberschickt, weil wahrscheinlich die Verwandten kriegten irgendwelche Nachrichten. Ich weiß nicht, wie damals dauerte das monatelang, bis dann eine Nachricht kam, dass die Leute sich dort nicht beugen oder dass sie irgendwelche Hoffnungen hatten, dass sie irgendwelche terroristischen Anschläge vielleicht planten oder irgendwelche Revolten vorbereiten und sich Gedanken machten, wie sie fliehen. Vielleicht sind sogar Leute geflohen und dafür wurden ganze Dörfer bestraft. Das kann auch sein. Ne? Wir wissen nicht die ganzen Hintergründe. Aber es ergeht ein Wort von Gott nach Babylon hinein, wie man sich dort zu verhalten hat. Das Entscheidende, das Wichtige ist, am Anfang steht, Gott hat sein Volk dahin gesandt. Gott ist der History Maker. Ne? Es gibt ja dieses Lied, History Maker. Gott ist, der die Geschichte macht. Es war kein Unfall, es war nicht ein Versehen, sondern Gott hat die Menschen dorthin gesandt. Gott ist der Herr der Geschichte. Gott ist auch heute der Herr der Situation. Er sitzt auf dem Thron und er regiert. Gott hat die Kontrolle. Das müssen wir uns klar machen, wenn wir in diesen ganzen Situationen, wenn wir alles Verrückte sehen. Gott hat die Kontrolle. Gott ist der Herr. Und er hat die Macht des Satans, er hat ihn entmachtet. Er regiert diese Welt. Dem Satan wurden die Zähne oder was auch immer alles gezogen. Und die einzige Möglichkeit ist, dass hier in unserem Kopf, wer den Sieg davon trägt. Aber Gott regiert. Und Jesus, der Herr, ist der Macher der Geschichte. Er hat die totale Kontrolle. Er hat den Plan, die 70 Jahre. Es ist alles Gottes Plan. Na? Dann das Zweite. Lebt normal. Richtet euch ein. Baut Häuser. Heiratet. Bekommt Kinder. Also dreht nicht durch. Ja? Er braucht Routinen, er braucht die Dinge, die er immer macht. Na? Kümmert euch um die Dinge, die so natürlich sind, die notwendig sind, damit wir überleben. Damit wir an der richtigen Stelle sind. Macht keine Revolution. Ne? Und hey, wir reden hier über richtig eine ernste Situation. Ne? Du bist gefangen, keine Ahnung, was in den Ghettos oder wie, was auch immer da war. Wer den Film Esther kennt, da kriegt man so ein bisschen Gefühl. Ist natürlich ein bisschen überzogen, aber also auf heute übertragen. Aber das war schon sehr eingepfercht und gab es viele Feinde, die ihnen auch was anhaben wollten. Wir kennen das aus der Geschichte von Daniel und von den drei jungen Männern. Es war nicht einfach dort. Ne, aber Gott sagt, lebt, bemüht euch, führt ein normales Leben. Ne, engagiert euch für den Frieden und für Wohlergehen. Ne, engagiert euch für den Frieden. Betet für das Wohlergehen der Stadt. Denn wenn es der bösen fremden Stadt gut geht, dann geht es euch gut. Ne, betet für die Stadt, für das Land. Betet, dann geht es euch gut. Dann habt ihr Frieden. Und dann das, was vielleicht auch noch ein bisschen herausfordernd ist, und ich werde dann später nochmal deutlich machen, was unsere Richtschnur ist, dann sagt er, schenkt den Propheten und Wahrsagern keinen Glauben. Na? Ey, auch, ich habe das letzte Mal auch erklärt, auch die Propheten und die Leute, wir sind alle in einer Krise und in einer Traumasituation. Und dort, wir haben Filter in uns, die in uns drinnen wirksam sind. Und in Amerika ist das extrem sichtbar geworden. Ne? Die haben auch einen Schmerz, die haben auch Dinge erlebt, ihnen wurden auch Dinge weggenommen oder ihr Weltbild wurde zerrissen, ihre Sicherheiten wurden zerrissen. Und die haben alle, natürlich wollen die alle, dass es schnell vorbeigeht. Natürlich wollen die alle, dass der bessere König, dass der bessere Präsident oder whatever aus ihrer Sicht an der Macht ist. Ne? Und dann prophezeien die Dinge und dann nehmen so spricht der Herr in den Mund und das tritt nicht ein. Und in solchen krassen Situationen ist das wichtig, dass man auf ein gutes und richtiges Fundament gegründet ist. Sowohl als der das hört und prüft, als auch der im Namen des Herrn reden möchte. Und da sind Verletzungen, Sünden, was auch immer, was in unseren Herzen ist, was dieses Wort des Herrn komplett verdrehen kann. Und das Interessante ist, es waren wahrscheinlich die gleichen Propheten, die vor der Wegführung schon prophezeit haben. Friede, Friede, es wird alles super. König, mach dir keine Sorgen, der Herr wird uns beschützen, die Stadt wird nicht eingenommen. Na, aber es ist trotzdem passiert. Und vertraut nicht mal euren Träumen, ist doch klar. Ne? Es ist Freud. Hätte seine Freude wahrscheinlich daran, das zu untersuchen, weil hey, in unserem Unterbewusstsein sind so viele Wünsche, sind so viele Verarbeitungen von dem, was da ist. Und wenn man jeden Traum nehmen würde und sagen würde, was sagt der Herr dort? Ne? Es ist übermorgen, können wir losziehen. Übermorgen ist der König gestürzt oder was auch immer. Hey, träumt nicht rum. Kommt an. Es ist so, wie es jetzt ist. Na, wir haben das Problem. Das Problem ist da. Ihr seid hier und es wird eine Zeit lang dauern. Dort waren 70 Jahre. Ich weiß nicht, wie lange es bei uns dauern wird. Und das ist echt sehr herausfordernd. Deswegen brauchen wir einen Maßstab, welcher außerhalb von uns liegt. Ne? Und dieser Maßstab, das ist dieses Buch, ne? Und das ist gerade in Krisensituationen, wenn ich nicht weiß, ist das Gott, der in mir redet, oder ist das meine Seele oder meine Wünsche oder irgendwas. Es ist leicht, wenn Ruhe und Frieden ist, den Herrn zu hören. Aber wenn viel in mir los ist, ist das bewährte, das, was der Herr uns gegeben hat, damit wir ihn erkennen. Und 2. Timotheus steht geschrieben, habe ich ja keine 1 oder 2, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast. Ne, Paulus schreibt an Timotheus. Und wovon du dich überzeugt hast. Du weißt, von wem du es gelernt hast. Denn du kennst von Kindheit an die heiligen Schriften, die dich weise machen konnten zum Heil durch den Glauben an Jesus Christus. Jede Schrift ist als von Gott eingegeben, auch nützlich zur Belehrung, zur Widerlegung, also Widerlegung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes gerüstet ist, ausgerüstet zu jedem guten Werk. Ne? Viele von euch sind von Kindheit an da drin unterwiesen worden. Ne? Ihr habt das von euren Eltern gehört und das ist gut. Das, was ihr gehört habt, auch wenn viele Dinge vielleicht in der Form der Religion nicht gut waren, aber das ist gut, das ist etwas Gutes. Und das Ziel ist das Heil, das in Jesus Christus haben. Und das Heil ist nicht das Wort Soteria, was dort drin steht, und wir haben oft darüber schon von vorne hier gepredigt, ist nicht, dass ihr nur die Rettung von der Hölle, sondern das Heil ist die Rettung heute, jetzt, dass eure Seele gerettet wird, dass eure Seele zur Ruhe kommt, dass eure Seele zum Frieden hat, na, dass ihr Gesundheit habt, dass ihr Heilung bekommt, na, dass ihr einen Frieden in euren Beziehungen habt. Na, das ist dieses Wort, es impliziert all das, das Wort Soteria, da ist so viel drin. Ein anderes wichtiger Vers ist, und das ist auch ein bisschen explosiv, die ganze Schrift. Und als Paulus das geschrieben hat, gab es noch das Neue Testament nicht. Das heißt, das Alte Testament, was wir als Bibel kennen, die ganze Schrift ist dafür da, dass wir Jesus erkennen. Ja, auch Mose und davor die Geschichten. Ich mache jetzt nur einen kleinen Einschub, vielleicht gibt es mal dazu eine Lehrpredigt. Alter, neuer Bund. Ne? Die Hälfte des Alten Testaments sind nicht alter Bund. Der alte Bund fängt mit Mose an. Ne? Der Bund, von dem wir frei sind, fängt mit Mose an. Ne? Es gibt die ganze Bibel, die Geschichte von Hiob, die Geschichte von Abraham, das ist nicht alter Bund. Das ist die Geschichte von Menschen mit Gott, von denen wir lernen können, wo wir Jesus erkennen können. Alter Bund ist das Gesetz, was Gott Israel gegeben hat. Und von dem sind wir frei. Ne, aber die Regel einhalten zu müssen. Aber es ist trotzdem gut und heilig, sagt Paulus und Jesus. Aber es ist die ganze Geschichte. Ne? Wir können nicht so Ping-Pong spielen, was gefällt mir, was gefällt uns nicht. Und dann sogar dahin gehen und sagen, ja, einige Worte von Jesus sind noch im alten Bund. Und okay, aber die ganze Schrift sagt Paulus zu Timotheus, das ist nicht meine Meinung, Paulus zu Timotheus, ist von Gott eingegeben und ist nützlich zur Lehre, zur Erbauung, dass wir da drinnen wachsen. Zur Widerlegung von Lügen, ne? Zur Widerlegung. Ne? Wenn wir Widerlegung brauchen, ist etwas richtig oder falsch, ist meine erste Quelle ist die Bibel. Ne, ich liebe Studien, ne, und ich habe Geschichte studiert. Wir haben ja viele Leute, die intellektuell sind, die gebildet sind, die tief in die Dinge denken können. Das ist gut. Aber die erste Quelle für Widerlegung ist dieses Buch, ist die Bibel. Ne, sind die Schriften für uns, was ist richtig und was ist falsch. Ne, und wir müssen da hier sein, gerade in so einer verrückten Zeit. Wenn alles easy going wäre, wäre auch gut, wenn wir hier sind. Aber dann fällt das nicht so auf, wenn wir durchdrehen. Oder wenn die Gesellschaft um uns herum durchgeht. Die Bibel ist das. Und zur Besserung, die beste Medizin, ne, sagt, das ist zur Besserung. Die beste Medizin ist die Bibel, sind die Schriften, die heiligen Schriften. Ist unser bester Therapeut. Therapeuten sind auch gut, aber ich muss hier drinnen gegründet sein. Ne, und sorry, das bist du alleine mit der Bibel. Wenn man ein Problem hat mit irgendjemand anders, nein, okay, dann man will seine Predigt nicht oder man will das nicht oder hier nicht, nein, mit der Bibel bist du alleine. Es gibt kein Problem. Ne? Zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Was wirklich gerecht ist, was wirklich richtig ist, was ist der Maßstab? Es ist in der Bibel, es ist in diesen Schriften. Und es ist Gottes Maßstab. Wir können reden, wir können hin und her uns bewegen, aber in diesen verrückten Zeiten brauchen wir ein festes Fundament, brauchen wir einen Anker, der außerhalb von uns ist, welcher uns festhält. Eine andere Wahrheit, die in China, in der ehemaligen Sowjetunion, in Afrika, überall, wo Menschen unter Druck sind, totale Normalität ist. Und in den Konzentrationslagern, oder doch kann man sagen, in den Lagern von Korea, ist den Leuten verboten, auf den Himmel aufzuschauen. Weil die Christen schauen den Himmel auf und sagen, wann kommst du, Jesus? Maranatha, komm, Herr Jesus. Die dürfen nicht hochschauen, die gucken die ganze Zeit runter. Weil die wissen, die warten auf den, der kommen wird in den Wolken. Na, der andere Punkt, der für uns entscheidend ist, unsere Heimat ist der Himmel. Es ist gut, dass es uns gut geht. Es ist gut, dass wir hier gut unterwegs sind. In Philippus 2,20 steht geschrieben, denn unsere Heimat ist im Himmel. Von dort her erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn als Retter, der unseren armseligen Leib verwandelt wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit der er sich auch alles unterwerfen kann. Du bist sterblich. Dein Körper ist absolut fragil. Der stärkste Mensch, der gesündeste Mensch, kippt hier von der Bühne und ist querschnittsgelähmt. Unser armseliger Körper. Versteht ihr das? Wir können uns was darauf einbilden und sagen, ich bin gesund, mir geht's gut, ich habe eine gute Familie, das ist richtig, aber es kann so schnell vorbeigehen. Ne? Unser Körper ist nicht das, was uns lebenswert macht. Ne? Das kann so schnell vergehen. Wir brauchen diesen neuen Körper, damit wir leben können. Genau, du bist sterblich. Und Jesus Christus ist unser Retter. Er ist unsere Hoffnung. Nicht unsere Politiker, nicht unsere Häuser, ne? Nicht unsere sportlichen Aktivitäten. Ne? Und ich brauche auch welche. Ne, damit ich gesund bleibe und in den nächsten 40 Jahren noch, so Gott will, leistungsfähig bin. Aber das ist nicht unsere Rettung. Das ist nicht, was uns rettet. Ne, es gibt nur einen, der uns rettet, und das ist, sein Name ist Jesus. Ne? Auch sogar unsere Ehefrauen können uns nicht retten, auch wenn sie das sehr oft tun, meine zumindest. Auch sie können uns nicht retten. Ne? Wir brauchen, es ist voll super, dass wir die haben. Auch unsere Arbeit rettet uns nicht. Ja. Das ist nicht das, was uns glücklich macht und uns verändert wird, sondern unsere Hoffnung, dass unser Herr Jesus wiederkommt und dass er auf diese Welt kommt oder dass wir zu ihm hingehen, dass wir dort ankommen. Das ist unser Ziel, unsere Heimat. Ja, ich weiß nicht, wann das letzte Mal ein Lied gesungen worden ist. Es gibt ja so früher in den alten Liederbüchern, kennt von so, unsere Heimat ist dort droben. Hey Leute, das ist die Wahrheit. Es ist cool, dass wir eine gute irdische Übergangswahrheit, Heimat haben. Das ist voll gut. Ey, wir können Jesus so dankbar sein, dass wir hier in Freiheit uns versammeln können. Aber unsere Heimat ist der Himmel. Und spielt das in deinem Leben eine Rolle? Ich muss ehrlich sagen, ich habe mit Gott gerungen, bei mir spielt das sehr, sehr häufig keine Rolle. Es gibt vielleicht noch ein, zwei andere Bibelstellen, mit denen ich auch noch gerungen hatte. Aber unser Blick muss nach oben sein. Unser Blick muss sein, Maranatha, Herr Jesus, komm. Na? Ein anderer Punkt, der sehr wichtig ist, der auch im Jeremia mit durchkommt, ist Gemeinschaft als Schutz und Kraftquelle. Ne? Wenn man Familie hat, wenn man Kinder kriegt, wenn man seine Community aufbaut, wenn man zusammenlebt, ist Gemeinschaft etwas sehr Wichtiges. Na, und Gott sei Dank dürfen sich zwei Familien treffen. Na, oder zwei Menschen aus zwei verschiedenen Haushalten. Halleluja dafür. Dann kann man sagen, danke Gott. Können sich treffen zum Beten. Ich weiß nicht, wer das von euch gemacht hat. In den letzten mehreren Wochen sich getroffen zum Beten für die Situation. In Matthäus 18, 19. Aber auch das sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf Erden meinen Vater im Himmel etwas bitten wollen und sich darin einig sind, dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Genau, wann habe ich das letzte Mal Gemeinschaft zu zweit gehabt, ob in der Schrift gelesen oder gebetet für die Situation, in der wir drinnen stecken? Na? Wie oft haben wir kritisiert, wie oft haben wir Dinge gemacht, die nicht so gut, aber wann sind wir letztes Mal zusammengekommen, haben gebetet, sind vor Gott stehen geblieben. In Hebräer 10, 24, 25. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag neigt. Und wir sehen, dass das, was gerade passiert, und mir ist egal, welche Mächte dahinter sind, mir ist es egal, es spielt ein globales Theaterstück oder ein globales Ereignis findet statt, wo am Ende, ist das vielleicht nur einmal üben für die Mächte und Gewalten, wo am Ende vielleicht irgendeine Übernahme oder was auch immer sein wird, oder vielleicht gibt es ein anderes Ereignis in 20 Jahren, wo es einmal durchgespielt wird, wie das funktionieren wird, wie man Tausende und Millionen Menschen unter Kontrolle bringen kann. Ja? Und in dem allem ist der Schutz, den wir haben, ist die geistliche Gemeinschaft, ist zusammen beten, ist zusammenkommen, ist zusammen die Schrift lesen. Ja? Seid eines Sinnes, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen, haltet euch selbst nicht für klug. Römer 12, 16. Es ist wichtig, dass wir zusammenkommen, dass wir zusammen beten, dass wir zusammenhalten, ne? Und nicht denken, wir haben es verstanden. Ich bin nicht doof, ne? Und ich habe tausende Modelle, oder nicht tausend, vielleicht 10, 15 Modelle für Corona oder für andere Sachen. Aber haltet euch selbst nicht für klug. Und dann lese ich, okay, Gott, ja, keine Ahnung, was hier gerade los ist. Ich weiß es nicht. Na? Aber das, woran ich mich klammern kann, ist dein Wort, ist deine Wahrheit, ist die Gemeinschaft mit meiner Ehefrau, Gemeinschaft mit anderen, ne, Christen. Und allein die Möglichkeit, dass wir uns hier versammeln können, das ist großartig. Und jetzt kommt etwas, das ist noch entspannt. 1. Timotheus 2, 1 bis 4. Das ist noch entspannt. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung für alle Menschen, für Könige und für alle Obrigkeiten, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Jetzt ehrlich, wann hast du das letzte Mal für unsere Regierung gebetet? Jetzt mal für dich, ich brauche keine Antwort, ihr wisst. Ne? Und wann hast du das letzte Mal unsere Regierung kritisiert? Ja? Das ist nur so eine Frage. Paulus ermahnt uns. Für jede Obrigkeit, ja, wann hast du das letzte Mal für, weiß nicht, deinen Vorgesetzten gebetet? Ja, oder für unseren Bürgermeister? Ich ermahne euch, dass man von allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen sogar. Und dann, wann hast du das letzte Mal für deinen Nachbarn gebetet? Für deine Feinde? Ja. Wir brauchen einen Anker, der außerhalb von uns ist. Und die Bibel gibt uns ganz klare Orientierung. Na, und das ist vielleicht eine sehr überführende Predigt, aber das ist okay. Das Wort Gottes darf uns konfrontieren. Ich denke, auch wenn ich meine Zwischenbemerkung weglassen würde und das nur lesen würde, würde uns das konfrontieren. Ja. Dann Römer 13, 1. Das ist der herausfordernde Vers, der mich auch herausfordert. Jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Da ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angegeben. Da steht Regierung. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Also das ist, ich bin gestern weggefahren um 21 Uhr auf dem Berg bei uns, weil ich so, ich hatte keine innere Ruhe. Und dann saß ich da und habe da meine Runterkommen-Übung gemacht und mir das Ganze angeguckt. Und ja, aber der Vers blieb oder ist da. Ja? Unterordnen wir uns der Regierung? Ne, beachten wir, was Paulus an die Gemeinde schreibt. Und mal ganz ehrlich, die Christen damals hatten ein viel, viel größeres Problem mit der Regierung als wir. Ist so. Rom, Ne? Ich glaube, jeder hat das ja mitgekriegt, Christenverfolgung, Löwen fressen Menschen, Christen werden verbrannt. Ne? Und den sagt Paulus, die Antichristen in Person sitzen haben vor sich, bitteschön, seid jeder Regierung untertan. Na? Und Apostelgeschichte 5,29 würden einige auch anbringen, das kommt auch in meinen Kopf, weil wir als Deutsche, wir haben ja den Widerstand, Dietrich Bonhoeffer und andere, wir haben Leute, die diesen Vers durchgekämpft haben, ne? Die damit die Dinge, das hat sie innerlich zerrissen, dieser Vers, ob ein Adolf Hitler von Gott eingesetzt werden kann. Und wo muss ich aufhören, Gott der Regierung zu gehorchen, wo muss ich Gott gehorchen? Und dort steht, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, Apostelgeschichte 5,29. Der Kontext ist eigentlich ein ziemlich klarer Kontext. Petrus wird verhaftet, wird gesagt, du predigst nicht mehr das Evangelium, du predigst nicht mehr von dem Jesus. Petrus geht nach Hause, was macht er als erstes? Er predigt von dem Jesus, weil er kann nicht zurückhalten, das, wovon er voll ist. Wenn uns die Regierung verbieten würde, den Namen Jesu heute hier zu predigen, Leute, würde ich sagen, sorry, never ever. Never ever, wir predigen Jesus Christus. Dann sterben wir mit ihm oder er wird uns die Kraft geben, dass wir mit ihm dahin gehen. Na, ich war klein, aber ich habe schon Dinge mitgekriegt. Also man hat sich allem unterordnet in der Sowjetunion. Aber dem einen den Namen Jesu Christi zu predigen nicht. Na, und wir heute, ne? Ey. Wir dürfen uns sogar zu zweit treffen und beten. Hallo, versteht ihr, was ich meine? Das ist gut. Und uns fällt das so schwer. Und das ist dieser postmoderne Geist, ich sage damit meine ich jetzt nicht in so einem Dämon oder so, aber postmoderne Haltung, wo wir angekommen sind. Es ist alles okay. Jeder darf seine eigene Meinung haben. Jeder hat Recht. Ja, und aber in dieser Zeit brauchen wir das. Wir sollen die Regierung segnen. Ja? Wir sollen dankbar sein, dass wir hier das Evangelium frei verkündigen dürfen. Dass wir uns dahinstellen und da sein können. Und ich weiß, dass das herausfordert. Ja? Aber das kommt, also ich bin genauso, ich bin nicht besser, ne? Meine Frau weiß das, dass ich nicht besser bin. Und ich will nicht hier vorne stehen und heucheln und sagen, boah, ihr macht alle Blödsinn, ich unterordne mich auch nicht oft unter die einfachsten Dinge und umarme irgendwelche Leute, die bei mir irgendwas zur Arbeit kommen oder was auch immer. Ne? Ja. Gott hat, unsere Regierung ist von Gott eingesetzt. Punkt. Ja. Und auch im nationalen Widerstand hat der Widerstand hinter sich. Wie traurig das klingt. Paulus haben solche Dinge gesagt, es ist besser, wenn wie ich verflucht bin, aber rette das Volk. Und Dietrich Bonhoeffer hat damals ja auch in diesem ganzen Prozess gesagt, es ist besser, ich gehe verloren und Hitler ist tot, aber dann das Volk wird gerettet. Ja. Die waren verzweifelt, weil die wussten, was dort passiert. Leute, in dieser Situation sind wir nicht. Kommt mal, hallo. Wir können einkaufen gehen, wir können essen, wir können uns hier versammeln. Ich darf hier so ein Zeug von vorne predigen. Na, es ist bitte, bitte nicht, man kann das nicht mal sagen, Apfel und Birnen vergleichen, weil das so heftig ist. Wir nehmen Zitate und wir nehmen Dinge in den Mund und die Menschen waren in solchen extremen Agonie oder so heftigen Situationen. Es ist nicht vergleichbar. Es ist wirklich machbar. Und ich empfehle uns allen, liest euch mal durch, was in Südkorea passiert. Gottesdienste mit 20.000 Menschen möglich. Weil es ist, weil Leute sich nicht einfach organisieren und weil die mitmachen und auch die Jugendlichen mitmachen. Ja. Und es ist sehr herausfordernd. Und unser Job in dieser Zeit, wo alles verrückt ist und wo wir auch verrückt mitmachen, steht in Matthäus 5, ihr seid das Salz der Welt. Ja, wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, außer weggeworfen und von Leuten zertreten zu werden. Wir sind das Salz der Welt. Lass uns nicht zu einem Salz werden, was nicht mehr salzt. Ja, wir sind das Salz. Und dann geht es weiter. Ihr seid das Licht der Welt. Ja, wir sollten leuchten in unserer Nachbarschaft. Wir sollten Hoffnung verbreiten in dem Umfeld, wo wir sind. Wir sollten den Leuten sagen, hey, in dieser Zeit, das ist eine gute Zeit, Gott zu begegnen, Gott kennenzulernen. Es ist eine gute Zeit, nochmal zu überprüfen. Es ist eine gute Zeit, anzufangen, die Bibel zu lesen. Und wenn wir Frieden haben, wenn wir Ruhe haben, ich merke das jetzt nicht mal in christlichen Kontexten, wenn ich klar bin, was zu tun ist auf der Arbeit, wenn ich geklärt bin als Mensch, es fällt es den Leuten leicht zu folgen. Ne, wenn mir klar ist, wo wollen wir hin, was ist unser Maßstab, was sind unsere Ziele, meine Firma, das läuft dann wie fast von alleine, weil denen ist alles klar. Wenn Paul 2 schlechte Wochen hat und die Vision nicht rüberbringt oder nicht immer wieder sagt, was wir wollen, was wir nicht wollen, dann kommen Ergebnisse zustande, wo ich denke, hey, du bist 5 Jahre mein Mitarbeiter, warum machst du sowas? Ne? Und wir brauchen als Christen Klarheit, klare Ziele, klaren Auftrag, einen Frieden in uns, damit, wenn die Menschen uns anschauen, sagen, boah, der ist klar. Der ist klar. Der ist nicht von jeder Windwoge, von jeder Nachricht hin und her geworfen. Wisst ihr, die Medien haben, jede Gesellschaftsschicht hat einen Auftrag. Die Medien haben nur einen Auftrag und das ist ein Klick, also in ihrer Psyche, die sie antreibt. Das ist Reichweite, nennt man das. Man will viele erreichen. Die werden Nachrichten bringen, die werden Dinge machen, Hauptsache, es gibt möglichst viele Klicks. Ne? Aber, und das bringt uns dann immer dazu, dass wir so schwanken, von jeder Lehre hin und her in jede Richtung getrieben werden. Aber das, was uns Stabilität gibt, das, was uns auf Christus gründen lässt, das ist die Heilige Schrift. Das ist das Kennen des Wortes Gottes, das ist das Versinken, sich auseinandersetzen mit der Bibel. Und dann werden wir Salz und Licht. So soll euer Licht von den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ja. Die Menschen sollen in uns die guten Taten sehen. Und in Epheser 2, Vers 10 steht geschrieben, dass vor Anbeginn der Welt Gott Taten vorbereitet hat. Ja. Für uns ewige Taten, in denen wir wandeln sollen. Also Gott hat eine Menge bereit für uns. Er hat eine Menge vorbereitet. Und die Menschen sehnen sich danach in dieser verrückten Zeit, unsere guten Taten zu sehen, unsere Klarheit, unseren Frieden. Einige würden vielleicht sagen, ja, unsere Naivität, aber die voller Frieden ist, die voller Zuversicht ist, die voll nach oben gerichtet ist, wo wir gen Himmel schauen können und sagen können, hey, mein Erlöser lebt. Es gibt hier ein paar Probleme. Aber ich habe einen Anker, der außerhalb von mir ist. Ich habe einen Maßstab, einen König, ein Glauben oder eine Religion, was auch immer, wie man das nennen kann. Ich weiß, Religion mögen wir nicht als evangelikale Christen. Aber es gibt etwas, was außerhalb von mir ist, an dem ich mich festhalten kann. Es ist ein Fixstern, dem ich folgen kann, der mich hindurchbringt zur Krippe. Ne? Wir haben ja bald Weihnachten. Ich habe was. Ich habe was. Ja. Und diese Werke sind vorbereitet. So soll euer Licht leuchten von den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen. Und in Johannes 9,4 steht, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, der niemand wirken kann. Solange wir die Möglichkeit haben, solange die Zeit da ist, sollen wir leuchten. Und unsere Haltung dabei sollte, wenn wir unser Land erreichen wollen, ja, das ist der vorletzte Bibelvers, dann bin ich auch schon fertig, dann ist, wem wird das Land gehören? In Matthäus 5,5 steht geschrieben, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Bist du, bin ich sanftmütig, wenn ich Nachrichten sehe? Was passiert in mir drin? Bin ich weich? Habe ich Verständnis? Oder explodiere ich? Und bei mir ist das der Teilen-Button, wo ich mich in den letzten 3 Jahren sehr diszipliniert gelernt habe, nicht sofort alles zu teilen, was meiner Meinung entspricht, aber was Extremes. Ja, bin ich sanftmütig? Weil wenn wir sanftmütig sind als Gemeinde, als Kirche, wir die kleine Kirche, die Kirche in Deutschland, dann werden wir das Erdreich, das Land erben. Ja, dann werden wir einen Einfluss haben auf diese Gesellschaft. Wenn aber die Christen, nicht hunderte, tausende Christen, unsere Volksvertreter beschimpfen, das ist nicht Sanftmut. Vielleicht stimmt das sogar. Vielleicht stimmt das. Ich versage nicht, was Wahrheit oder nicht Wahrheit ist. Also ich will nicht bewerten. Ne? Ich habe Donnerstag gesagt, politisch war ich wahrscheinlich, hätte ich auch anders gestimmt. Ne? Ich habe mir das halt auch alles angeguckt. Aber mein Herz, meine Verantwortung, meine Haltung gegenüber den Menschen, die Verantwortung in diesem Land haben, muss von Sanftmut und Demut geprägt sein. Und bei all dem, in Psalm 103,19 steht geschrieben, der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Jesus ist Gott. Jesus ist Herr. Auch in der jetzigen Zeit. Auch in unserem Durcheinander. Und auch über allem ist er der Herr. Und er will mit dir Gemeinschaft haben. Er will dein Fixstern sein. Er will dein Orientierungsort sein. Ja. Wenn du ihn kennenlernen willst, wenn du wieder neu mit ihm anfangen willst, du lernst ihn kennen, indem du dich in dieses Buch vergräbst, indem du Zeit verbringst, indem du die Schriften liest. Weil dort lernst du Jesus kennen. Wieder neu oder ganz neu. Wenn du Jesus noch nicht persönlich kennst. Und das ist eine gute Zeit. Und die Zeit mit 24 Mal Weihnachten, das ist auch so aufgebaut, dass man Jesus kennenlernt. Dass man über Jesus was erfährt. Dass man Bibel liest, dass man sich damit beschäftigt. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, die Maßstäbe, die Schrift uns gibt, als Richtschnur zu nehmen für den Umgang mit der Krise. Ja. Oswald Chambers sagte, hoffentlich kriege ich das zusammen, ich habe das mir aufgeschrieben, aber nicht abgetippt, in dem Maße, wie wir gehorsam sind, werden wir Wunder erleben. Ja. Wenn wir nicht gehorsam sind, wenn wir uns nicht beugen unter das Wort Gottes, dann aber erwarten, dass wenn wir beten, wenn wir Autorität nehmen, wenn wir irgendwelchen Engeln und Mächten, und es im Fernsehen gibt es alles, also wir müssen auf YouTube gucken gehen, ihr wisst das ja schon, fast jeder Prediger hat schon versucht, das Corona in den Griff zu kriegen. Wir auch in Gebeten und allem. Aber wenn wir im Gehorsam und in der Demut gegenüber Gottes Wort sind und wenn die Gemeinde sich unterordnet unter sein Wort, dann können wir Wunder erwarten. Wenn wir aber einen Haufen zerstrittener Haufen, welches in alle Richtungen denkt und jeder darf denken, wie er will, er darf das auch, Gott schmeißt auch keine Blitze runter, aber Gott möchte, dass wir eines Sinnes werden und in eine Richtung denken. Und ich hoffe, dass die paar Gedanken, die ich heute mitgeben konnte, euch herausgefordert haben. Mich hat das sehr herausgefordert, weil ich lieber selber mein eigener Herr sein will, anstatt mich unter das Wort Gottes zu beugen. Okay, Jesus, danke für dein Wort, danke, dass dein Wort klar ist. Und ich gebe dir das alles, was ich gesagt habe, Jesus, alles, was irgendwie vielleicht gestochen hat oder wo ich aus meiner Seele geredet habe, Jesus, ich bitte dich da um Vergebung und ich gebe das alles dir hin, Jesus. Und ich bitte dich, dass du das Wort lebendig machst, dass das geschriebene Wort, das Logos zu einem Rema wird, zu einem lebendigen Wort wird und in unsere Seelen hineinkommt und uns berührt und uns ausrichtet, dass wir wieder dich sehen können, Jesus, dass wir wieder dich als Erretter sehen können, dass wir wieder dich als unseren Erlöser sehen können und dass wir uns wieder unter deine sanftmütige und demütige Hand demütigen können, dass wir uns wieder unter dich unterordnen können und sagen können, du bist der Herr, du regierst, ich vertraue dir, Jesus, ich vertraue dir, Jesus, wir vertrauen dir, Jesus, dass du unsere Gemeinde, dass du unser Land durchbringen wirst und dass du gute Gedanken hast, Jesus. Und gib uns die Kraft, treu zu sein in den kleinen Dingen unseres Alltags. Und gib uns die Kraft, uns um unsere Familien zu kümmern, uns zusammen zu treffen und zu beten, Herr. Jesus, wir wollen wieder gehorsam lernen. Ich will wieder gehorsam lernen. Danke, Jesus. Heiliger Geist, tu dein Werk in uns. Amen.